Diese Folge wird präsentiert von Persen. Unterrichtsmaterialien für einen erfolgreichen Schulalltag. Auf persen.de gibt's auch die Bücher von Raphael. Ich eskaliere gleich. Von und mit Raphael Kirsch.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ich eskaliere gleich Podcasts. Ich würde mich total gerne heute mal in dieser Folge um ein Thema kümmern, was super häufig bei mir angefragt ist. Und die Frage, ich starte einfach mal direkt rein, ohne Hallo, ohne Tschüss, kein Nisch, kein gar nichts. Die Frage, die immer kommt, ist, Raphael, wie gehe ich eigentlich mit Kindern und Jugendlichen um, die gewalttätig sind? So, das ist die Ausgangsfrage. Um die kümmern wir uns heute. Und ich würde das ganz gerne in so einem kleinen Drei-Stufen-Programm mit euch erarbeiten. Also einmal gucken, gibt es so generelle Aussagen, wie man ganz konkret mit Gewalttendenzen von Kindern und Jugendlichen umgehen kann? Dann Stufe 2, was machen wir, wenn es wirklich akut gewalttätig ist? Und Stufe 3, die verrate ich noch nicht, weil ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die ein bisschen mindblowing wird, vielleicht sogar ein bisschen verärgernd für den einen oder anderen, aber ihr kennt mich ja. Ich fange alle hinterher wieder ein und gebe trotzdem ein paar hilfreiche Tipps und Tricks für den Alltag. So, wir starten mal rein. Thema heute, Umgang mit Gewalt in Schule, in Kita, in Wohngruppe, wie auch immer, Stufe Nummer 1. Stufe Nummer 1 ist nicht ohne Grund Stufe Nummer 1, denn sie soll sich so ein bisschen mit den Anfängen beschäftigen, wenn du merkst, es geht gerade los. Was kann man also tun, wenn das Kind im wahrsten Sinne des Wortes noch gar nicht so richtig in den Brunnen gefallen ist? Fangen wir mal vorne an. Ich glaube, das Wichtigste, was wir tun müssen als Pädagoginnen und als Pädagoge, ist ein Auge auf diese Menschen zu haben. Das heißt, es geht in erster Instanz vielleicht immer darum, bin ich eigentlich jeden Tag wachsam in meinem Alltag und bekomme ich es mit? Bekomme ich eigentlich diese Kleinigkeiten mit? Habe ich Warnsignale, habe ich ein Radar dafür, kleine Signale frühzeitig zu erkennen, erlebe ich diese witzig kleinen Auslöser, diese kleinen Neckereien, die zwischen Schülerinnen und Schülern vielleicht beginnen irgendwo. Also was könnte das sein? Das könnte zum Beispiel eine aggressive Sprache sein, das könnten ausgeschlossene Kinder und Jugendliche sein, gibt es Spannungen zwischen Schülerinnen und Schülern? Gibt es eine Grüppchenbildung, so all das, das sind Dinge, die musst du einfach unbedingt von vornherein auf dem Zettel haben und wahrnehmen. Also wenn ich dir an der Stelle schon einen Tipp geben darf für morgen oder wann auch immer du wieder in die Arbeit startest, dann wäre es, versuch doch mal morgen mit ganz anderen Antennen in den Unterricht zu gehen, in die Kita zu gehen, in die Wohngruppe zu gehen. Und versuch mal auf die kleinen Details zu achten, die passieren, während nichts passiert. Gibt es kleine Neckereien und alles das, was ich gerade gesagt habe? Wenn du die dann beobachtest, dann ist natürlich deine Aufgabe, frühzeitig in die Intervention zu gehen. Das heißt, ich würde, sobald ich das sehe, das ist erstmal mein Vorgehen. Deins darf natürlich dann ein bisschen anders sein und dem Kontext entsprechender sein. Aber mein Vorgehen wäre, ich würde alles stehen und liegen lassen. Egal, was ich gerade tue und egal, wie wichtig ich das, was ich da gerade tue, erachte. Ich würde alles stehen und liegen lassen und das sofort benennen. Ich würde dieses Thema sofort aufmachen, denn wenn ich agiere und immer denke, naja, das war jetzt einmal, das gibt sich schon. In den meisten Fällen gibt sich das nicht, weil wir müssen uns natürlich auch immer die Frage stellen, gibt es Gewalt in meinem Kontext, weil ich ihn möglich mache? Das ist eine Reflexionsfrage, die du dir bitte immer stellen musst. Ich weiß, die ist nicht schön, die ist nicht angenehm, aber sie gehört dazu, wenn du gute Pädagogin, guter Pädagoge sein willst. Habe ich diese Gewalt möglich gemacht? Deswegen würde ich ganz viel Werbung dafür machen wollen. Lass sofort alles stehen und liegen, geh sofort da rein, benenne das und sag ganz klar, und das hat hier keinen Platz, nicht noch einmal. Was du dann natürlich auch tun musst, ist dir einmal dein Regel- und Konsequenzenkonstrukt anzugucken und dir zu überlegen, wie souverän kann ich jetzt darauf reagieren? Gibt es denn in meinem Kontext passende Konsequenzen, die darauf gemünzt sind? Denn es geht beim Thema Gewalt und ich bin bei keinem anderen Thema der Welt so schnell und so zackig wie bei Gewalt. Es gibt bei dem Thema für mich keinen soften Start. Es gibt bei diesem Thema für mich keine Phase von wir gucken mal, was passiert. Das ist so wichtig, dass es da für die betreffenden Menschen, zumindest in meiner Welt, ein sofortiges Erleben gibt, dass dieses Handeln, was gegen die Regeln, gegen die Menschenwürde, gegen ein respektvolles Miteinander spricht, sofort Konsequenzen hat. Es hat Folgen. Und hier bitte nochmal, ich weiß gar nicht, wie oft ich das in diesem Podcast gesagt habe, es geht um Konsequenzen, nicht um Strafen. Das ist wichtig. Für alle die, die jetzt gerade nochmal denken, oh, diesen Unterschied zwischen Strafen und Konsequenzen, den bräuchte ich nochmal, gar kein Problem, findest du hier auch. Ist ein paar Folgen her, da habe ich zum Beispiel Blödsinn mit Methode, diese Ampelthematik mal aufgemacht und in der Folge, die heißt auch Blödsinn mit Methode, habe ich auch einmal den Unterschied zwischen Strafen und Konsequenzen erklärt. So, und für alle, die sich gerade denken, ja, okay, ich kann den Gedankengang von Raphael verstehen, dass da zügiges Einschreiten vonnöten ist, aber wie geht das und worauf muss ich achten? Hier mal ein paar Vorschläge bzw. auch ein paar Hinweise, auf was du achten solltest. In erster Instanz achtest du auf dich. Du guckst bitte in dem Moment sofort auf deine Präsenz. Kannst du dich größer machen? Kannst du dich stärker präsentieren? Lege Kraft in deine Stimme, ohne laut zu werden. Das ist ein bisschen Übungssache, das kriegst du aber hin, bin ich ganz fest von überzeugt. Guck, dass du einen festen Stand bekommst und positioniere dich so im Raum, dass du erstmal körperlich wahrgenommen wirst. Das ist so wichtig, denn wir überschätzen, das ist wichtig, wir überschätzen die Macht unserer Worte und unterschätzen die Macht unserer Körpersprache. Also körpersprachlich auf jeden Fall groß machen aufs nächste Level. Wenn man das so mit der Statuswippe vergleicht, dann auf jeden Fall in den Hochstatus wechseln, ne? Und was du dann tun kannst, ist den Namen der betreffenden Personen zu sagen. Ich persönlich bin ja nie so ein Fan von diesem Halt, Stopp. Ja, ich finde dieses Halt, Stopp immer so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ob ich das so richtig ernst nehmen würde als Schüler. Von daher bin ich immer Fan davon, den Namen zu sagen. Also ich mache nur ein Beispiel, das ist jetzt vollkommen fiktiv. Ich würde sagen, Max, das ist Gewalt hier nicht. Und da bin ich nicht diskussionsbereit. Punkt. Haben wir uns verstanden? Nachfrage einholen. Haben wir uns verstanden? So. Ich weiß, das ist gerade ein etwas anderer Ton, als ihr das vielleicht von dieser Podcast-Folge gewohnt seid, aber ich möchte nochmal sagen, für mich gibt es kein anderes Thema als Gewalt, bei dem ich so zackig bin. Denn Gewalt ist ein No-Go. Und dieses No-Go erfordert von Pädagoginnen und Pädagogen schnelles und entschlossenes Handeln. Immer. Und es geht nicht darum, jemanden bloßzustellen, sondern es geht um Intervention. Weil für mich darf nach dieser Intervention dann auch Schluss sein. Ich will jetzt nicht diesen Schüler vor versammelter Mannschaft noch gerade stehen lassen und dem sagen, so jetzt schreib mal auf, warum man hier nicht den anderen mobbt. Sowas ist ja bescheuert. Das, also ganz davon ab, dass Abschreibtexte keine Konsequenz sind, sondern eine Strafe, die nichts mit Lernen zu tun hat. Oder mache ich auch nochmal einen Fass drauf. Also es geht um die Intervention und nicht ums Bloßstellen. Du machst danach einen Punkt und wartest ab, was passiert. Und wenn du das Gefühl hast, du musst mit dem Schüler nochmal ins Erarbeiten oder ins Reflektieren gehen, sehr gerne, aber nach der Intervention und nicht vor versammelter Mannschaft. Warum ist mir so wichtig, dass ich sage, mach das nach der Intervention? Weil es ganz, ganz viele Pädagoginnen und Pädagogen da draußen gibt und vielleicht zählst du dich ja dazu und ich bin ganz ehrlich, auch ich habe mich vor der Zeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu diesen Menschen gezählt. Ich habe immer gedacht, nee, wir müssen doch immer erst alle reden. So, jetzt setzen wir uns mal zusammen und jetzt reden wir mal und vielleicht kannst du in so einem kleinen Text mal reflektieren, warum. Nee, nein, 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 nein. Bei Gewalt erst Intervention, dann reden. Erst Konsequenz, dann reden. Es ist wichtig, wirklich. Genau, so, jetzt nochmal tief durchatmen. Also es geht um Körpersprache. Und wenn ich dir einen Tipp geben darf, der eigentlich immer gut funktioniert, sag den Namen der betreffenden Person. Man nennt das so ein bisschen den Cocktailparty-Effekt oder Barbara-Effekt. Der besagt nämlich, dass unser Gehirn ein bisschen darauf getrimmt ist, immer auf unseren eigenen Namen sofort zu reagieren. Vielleicht kennst du den Effekt, wenn du schon mal auf einer Party warst oder in einer Kneipe oder auf einem Konzert, in irgendeinem lauten Kontext. Vielleicht gab es schon mal den Moment, wo jemand in dieser großen Halle oder wo auch immer deinen Namen gesagt hat und diese betreffende Person musste nicht mal dich meinen und trotzdem kennen wir alle diesen Moment, wo man diesen Namen immer raushört. Seinen eigenen Namen hört man immer, weil wir unser Gehirn darauf getrimmt haben. Also funktioniert das auch in der Intervention, wenn es um das Thema Gewalt geht, hervorragend. nutzt das bitte lieber als ein komisches Halt-Stopp. So, das ist Stufe 1 für mich. In Stufe 1 geht es nochmal darum, wahrzunehmen, Antennen zu entwickeln, dann in die schnelle Intervention zu gehen, dann nochmal das Verständnis klarzukriegen, es braucht Konsequenzen, keine Strafen und erst danach wird geredet. Schnelle, zügige Intervention. Zu Stufe 1 gehört auch, ich habe es gerade so in einem Nebensatz benannt, dass du dich bitte immer wieder der Frage stellst, auch wenn es unangenehm ist, warum ist das bei mir? Warum passiert das hier gerade? Habe ich vielleicht nicht klar genug kommuniziert, dass ich das nicht möchte? Sind die Regeln nicht klar genug? Bin ich vielleicht zu inkonsequent? Das sind bitte, bitte, bitte. Ich weiß, das ist nicht schön. Ja, ich weiß es doch. Aber es gehört dazu. Überprüf dich bitte immer wieder, weil nur so wirst du besser, versprochen. Und zu Stufe 1 gehört dann am Ende natürlich auch, wenn wir bei diesen präventiven Gedanken sind und bei der Überprüfung, wie ist mein Rahmen eigentlich, dass du natürlich auch gerne präventive Aktionen startest. Also guck mal auf Teamdynamik, guck auf Aktionen, wo es ums Miteinander, ums gegenseitige Unterstützen geht. Aber vielleicht gibt es bei dir auch Förderprogramme für Respekt oder ähnlich wertvollen Umgang. Alles das kann man natürlich immer in den Vordergrund stellen, ist auch super wichtig. Trotzdem, stellen wir uns der Realität, wird das nicht immer dazu führen, dass es gewaltfrei abläuft. So, und jetzt kommen wir mal zu Stufe 2. Und Stufe 2, da geht es jetzt um akute Gewalt, beziehungsweise um Kinder und Jugendliche, bei denen wir nicht mehr in dieser Versuchsphase sind, also mal testen, was hier geht, sondern wir reden jetzt in Stufe 2 über Schülerinnen und Schüler, bei denen du heute schon weißt, dass morgen das Thema Gewalt in deiner Klasse, in deiner Kita oder wo auch immer Thema sein wird. Wir reden über Schülerinnen und Schüler, nochmal, von denen du heute weißt, dass das morgen gewalttätig werden wird. Und ich behaupte einfach mal, dass du mindestens jemanden kennst aus deiner Klasse oder aus deinem Kontext oder dass du zumindest schon mal in deiner pädagogischen Arbeit Erfahrung mit solchen Menschen gehabt hast, bei denen du einfach so sicher wie das Amen in der Kirche sagen konntest, ja, das wird nachher schwierig, hundertprozentig. So, gehen wir mal davon aus, du hast Kinder und Jugendliche, bei denen Gewalt regelmäßig Thema ist. Dann möchte ich nochmal Werbung dafür machen, überprüf deinen Rahmen. Warum passiert das? Warum können die immer wieder gewalttätig sein? Die Antwort ist, weil sie es können. Also überprüf bitte deine Regeln, überprüf bitte deine Konsequenzen, überprüf bitte, wie zackig bist du eigentlich in der Intervention, weil es beim Thema Gewalt für mich einfach ein No-Go-Thema ist. Hier gibt's keine Probierphase und eine Wir-gucken-mal-Phase. So, und jetzt tauchen wir mal behutsam in Stufe 2 ein. Erste Phase von Stufe 2 war, überprüfe bitte trotzdem deinen Rahmen. Warum können Kinder und Jugendliche bei dir immer wieder gewalttätig sein? Und ich weiß, du kennst mich ja mittlerweile, das ist kein Vorwurf, das ist ein liebevoller Hinweis, da nochmal hinzugucken. Phase 2 in Stufe 2 ist jetzt, und da gucken wir uns jetzt einfach mal ein Beispiel an, eine akute Gewaltsituation. Also wie kannst du morgen mit meinen Tipps vielleicht so eine gewaltvolle Situation schnell beenden oder zumindest so souverän handeln, dass du weißt, was du tust? Also wir zeichnen ein Bild, du kommst auf den Schulhof, da kloppen sich zwei Schülerinnen und Schüler. Was tust du jetzt? Punkt Nummer 1. Das Erste, was du bitte immer tust, ist auf deine eigene Sicherheit zu achten. Es bringt überhaupt nichts, wenn du derjenige bist, der sich eine fängt, auf dem Boden liegt und die anderen zwei sich kloppen. Hier eine kleine Anekdote, die ein oder anderen wissen es von euch. Ich bin ja seit Geburt an in der DLRG und habe da Rettungsschwimmer gemacht und auch an der Ostsee, an der Nordsee und in strömenden Gewässern, auch im Freibad Rettungsschwimmerdienste geleistet und bin dann auch irgendwann in die Ausbildung neuer jugendlicher Rettungsschwimmer gegangen. Und das, was man als jugendlicher Rettungsschwimmer als allererstes lernt, ist Eigenrettung vor Fremdrettung. Und hier kommt ein kurioses Beispiel. Nehmen wir mal an, du willst gerade jemanden aus strömendem Gewässer retten, wo es so Buhnen und Anleger gibt oder so Steine und Felsen im Wasser mit Stromschnellen. Dann lernen die jungen Rettungsschwimmer, wenn du auf so eine Stromschnelle zutreibst, halte den zu Rettenden zwischen dich und den Stein, zwischen dich und die Buhne, zwischen dich und das Wehr. Ja, das tut dem richtig weh, hundertprozentig, vor allem wenn es so scharfkantige Muscheln noch da dran gibt oder so. Aber es bringt nichts, wenn du dagegen knallst und zwei Leute gerettet werden müssen. So, und vielleicht könnt ihr mit dem Bild nochmal was anfangen. Es geht wirklich darum, dass du eine Sekunde, mehr nicht, eine Sekunde innehältst und überlegst, ist das für mich gefährlich? So, und wenn wir davon ausgehen, dass es nicht so ist, dann geh bitte dazwischen, trenne die Parteien. Achte auf deine Körpersprache, achte auf laute, souveräne Stimme. Sag, und jetzt auseinander, du dahin, ohne zu zögern. Wiederhole, du dahin. Es geht nicht darum, dass du jetzt anfängst, Fragen zu stellen. Stell keine Fragen. Kein Warum. Was ist hier passiert? Warum ist das so? Könnt ihr mir sagen, was passiert ist? Ich will sofort wissen, was passiert ist. Bitte all das nicht. Es geht nur ums Trennen. Warum ist dieses Fragen, auch wenn wir das alle manchmal so impulsiv machen, weil wir denken, das gehört zu pädagogisch guter Arbeit dazu, warum ist das Unsinn an der Stelle? Hier eine ganz schnelle und nicht fachlich ausgeführte Erklärung. Es gibt in unserem Bereich, in unserem Gehirn Bereiche, die sind für rationales Denken zuständig und für emotionales Denken. Und meistens ist der Teil fürs rationale Denken in einem Konflikt, in einem Kampf, in einem Fight außer Kraft gesetzt oder zumindest deutlich reduziert in seiner Leistungsfähigkeit. Das Blöde ist, dass der emotionale Teil in solchen Situationen das Ruder übernimmt. Wenn du aber jetzt mit einer rationalen Fragestellung da reingehst, wie, was ist hier gerade passiert, jetzt erklär mir mal, ja, was, warum immer ihr, dann werden die Protagonisten das in der Regel gar nicht beantworten können. Vielleicht hast du ja auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass dich jemand provoziert hat und du in dem Moment überhaupt nicht schlagfertig sein konntest, aber 4 Stunden später zu Hause auf dem Sofa, da ist dir was eingefallen, was du hättest sagen können. Das liegt daran, dass Rational in unserem Gehirn wirklich auf Sparflamme läuft und Emotionalität die Oberhand gewinnt. Und wenn du das weißt, dann macht es einfach total viel Sinn, weniger zu reden, dafür das, was du sagst, klarer zu formulieren. Also Parteien trennen, auseinander, wegschicken. Gerne auch mit einer Kollegin oder gerne auch mit einem Kollegen. Was dabei dann aber tatsächlich so ein bisschen Königsdisziplin ist, wozu ein bisschen Übung dazugehört, da helfe ich euch gerne, wenn ihr möchtet, ist Deeskalation und gleichzeitig Ruhe ausstrahlen. Das klingt ein bisschen widersprüchlich, wenn ich sage, hey, trenn die Parteien heftig und schnell, aber ich soll dabei gleichzeitig Ruhe ausstrahlen. Wie geht denn das? Naja, indem du halt auf deine Körpersprache achtest und dass deine Worte, die du wählst, klar sind, aber respektvoll. Dass deine Worte, die du wählst, klar sind, aber nicht beleidigend. Dass die Worte, die du wählst, klar sind, aber wertschätzend. Das ist super schwer, braucht ein bisschen Übung, kriegst du aber hin. Also ruhig bleiben. Deeskalativ bleiben, während du die beiden Parteien trennst. Es bringt überhaupt nichts, wenn du aufgeregt da reinspringst, rumschreist, rumbüllst, weil du nicht weißt, was du tun sollst und mit deiner Aufgeregtheit einfach noch mehr Öl ins Feuer gießt. So, jetzt nehmen wir mal an, du konntest die beiden Parteien trennen. So, das ist der Best Case. Dann tu dir und den Parteien bitte den Gefallen und lass ein bisschen Zeit vergehen, bis du dich um diese Menschen wirklich aktiv auf der rationalen Ebene kümmerst. Wenn du die jetzt getrennt hast, frag sie nicht dann, was hier los ist, sondern ich sag mal so ganz plakativ, mach mal eine Stunde Unterricht oder mach irgendeine andere Aktion oder geh alle mal 20 Minuten durchatmen und danach fragst du bitte als allererstes. Ne? Vorher bitte nicht, weil dein Gehirn oder das Gehirn der Angreifer, der Protagonisten braucht ein bisschen Zeit, um sich zu regulieren, um die Rationalität wieder anzuschalten. Also Ruhe reinbringen, Parteien trennen. Und erst dann bitte in eine sinnvolle Nachbereitung gehen. Und die sinnvolle Nachbereitung muss bitte immer Konsequenzen beinhalten. Nicht Strafen, Konsequenzen. Das ist wichtig. Wir müssen erleben, beziehungsweise Kinder und Jugendliche oder Menschen, die gewalttätig sind, müssen beim Übertreten von Regeln ins Erleben kommen, dass ihr Handeln Folgen hat. Ja, wenn ihr beim Erarbeiten von diesen Konsequenzen nochmal Hilfe braucht, holt euch gerne diese Hilfe, dann machen wir ein Tagesseminar bei euch an der Schule. Mit mir eher weniger, aber vielleicht mit Örsch und Sabine oder mit Silvia und Annette und wir haben ein ganz tolles Team, ja, also da können wir euch bei helfen, ist gar kein Problem. Also Nachbereitung muss Konsequenzen beinhalten und dann muss Nachbereitung auch bedeuten, jetzt, aber jetzt erst in eine Reflexion zu gehen. Hey, was ist denn da passiert? Was brauchst du fürs nächste Mal? Und so weiter. Und was auch super wichtig ist, was aber total stiefmütterlich, vor allem in Schulen, vor allem in weiterführenden Schulen behandelt wird, ist Dokumentation. Du musst das bitte unbedingt dokumentieren, denn irgendwann kommt ja der Punkt, wo das nicht nur einmal passiert ist, auch nicht nur zweimal oder dreimal, sondern wo man wirklich über eine Regelmäßigkeit spricht. Und wenn diese Regelmäßigkeit nicht dokumentiert ist, dann wird es irgendwann keine rechtliche Grundlage geben, um zum Beispiel Ordnungsmaßnahmen einzuleiten, von denen ich ja per se erstmal nicht so Unfan bin. Also ich finde, es braucht irgendwann den Punkt, wo man tatsächlich auch mal über neue Schritte nachdenkt, bis hin irgendwann, wirklich irgendwann, mal bis zur Ausschulung. So, das muss irgendwann passieren, wenn ihr Kinder und Jugendliche habt, bei denen es überhaupt keine Einsicht oder kein Regelverständnis oder irgendwie den Prozess von Veränderung gibt. Wenn es übrigens mal Schulen gibt, die schnell bereit sind, nächste Schritte nach der Dokumentation einzuleiten, wenn das öfter passiert, die kriegen von mir immer den dicksten Applaus, weil ich weiß, dass diese nächsten Schritte, also Lerngruppenwechsel, Beurlaubung, dann nochmal Beurlaubung über 4 Wochen, dann über 8 Wochen, nochmal Lerngruppenwechsel, Klassenkonferenz, bis hin zum Ausschluss. Ich weiß, dass das immer bürokratischer Aufwand ist. Ich weiß, dass man dafür eigentlich gar keine Zeit hat. Ich weiß, dass das auch immer gegen den eigenen pädagogischen Anspruch spricht. Ach, das kriegen wir doch irgendwie hin. Aber hier kommt mal ein ganz spannender Satz. Solange wir das vermeiden, irgendwann konsequenter mit den Sachen umzugehen, solange sind wir auch Teil des Problems. Wenn wir nicht agieren, sind wir Teil des Problems und werden das nicht lösen. Also hier kommt bitte einmal ganz viel Mut, seid schneller mit konsequenten Maßnahmen. Und wir sind bitte immer noch beim Thema Gewalt, ne? Ich rede nicht von irgendwie Pillepalle, was in Schule mal so passiert. Ich rede jetzt nicht von, hier, das Kind stört 3-mal täglich meinen Unterricht. So, von sowas rede ich nicht, ne? Das ist nochmal klar an der Stelle. Sondern es geht um Gewalt. Körperlich, psychisch. Also dokumentiert das bitte, damit irgendwann auch irgendjemand tatsächlich mal auf Basis deiner Dokumentation handlungsfähig ist. Tut euch bitte selbst den Gefallen. So, und damit möchte ich Stufe 2 eigentlich auch schon abschließen. Und jetzt kommt Stufe 3, bei der ich vorhin zu Beginn dieses Podcasts, gesagt habe, das könnte jetzt auch jemand verärgern. So, fange ich mal an. Ich muss selber tief durchatmen dabei, weil Stufe 3 ist emotional und aufregend, weil... Naja, wie erkläre ich das jetzt? Ich möchte für einen ganz bestimmten Punkt Werbung machen und jetzt hole ich dich mal in eine Situation ab. Es passiert ungefähr in jedem Tagesseminar, was ich gebe oder was ein Mensch aus meinem Team gibt, mindestens einmal, dass eine Kollegin oder ein Kollege fragt, hey, ich habe da gerade Gewalt in meiner Klasse, wie kann ich das handeln, wie gehe ich damit um? Und ich möchte dir hier die Antwort geben, die wir alle als einfach Krisenfest-Team immer wie aus der Pistole geschossen geben. Und ich möchte dir aber dann erklären, warum ich die gebe. So, nochmal. Jemand fragt, ich habe da Gewalt, einen gewaltvollen Schüler, eine gewaltvolle Schülerin. Das passiert regelmäßig und viel. Und da gibt's auch schon Maßnahmen. Wie kann ich das handeln? Und unsere Antwort von Einfach Krisenfest ist immer, sag mal, musst du das denn handeln? Fragezeichen. Ich möchte mit Stufe 3... ganz viel Werbung dafür machen, dass wir uns überlegen, ist das eigentlich unsere Verantwortung, das Ganze zu handeln? Und ich sage, nicht so richtig. Ich glaube, ab dem Punkt, und das ist jetzt wichtig, bitte zuhören und Notizen machen. Nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, das ist wichtig jetzt, ja? Ich glaube, ab dem Punkt, wo wir alle einstimmig sagen können, dieses Verhalten dieser Schülerin oder dieses Schülers überschreitet ein übliches Maß, ist als gewaltvoll einzuschätzen und tritt häufig bis regelmäßig auf. Ich glaube, ab dem Punkt dürfen wir uns alle ein bisschen entspannen, den eigenen pädagogischen Anspruch, immer alles handeln zu wollen, ein bisschen zurückschrauben und sagen, hey, das ist Gewalt. Das muss ich nicht handeln. Ich bin doch hier Lehrkraft, ich bin doch Erzieherin, ich bin doch Erzieher, ich bin Pädagoge in dieser Wohngruppe. Ich muss das nicht handeln, weil, und jetzt bin ich sehr deutlich, ab dann ist es eine Straftat. Das musst du nicht handeln. Ich glaube, das darf in erster Instanz an Leitung. Leitung mit Eltern. Und wenn das nicht fruchtet, dann gib das bitte ab. Dann gib das doch bitte ab, dann ist das was fürs Jugendamt, dann ist das was für die Polizei, dann ist das was fürs Ordnungsamt. Aber habt bitte nicht, ich weiß, das klingt blöd, ich weiß es, aber habt bitte nicht immer den Anspruch, ich muss das irgendwie handeln, weil in dem Moment passiert es so schnell, dass eine Maßnahme die nächste jagt, du dich darin verrennst und verbrennst, ohne dass irgendetwas passiert. Und jetzt mache ich mal ein Worst-Case-Szenario auf. Das klingt sehr plakativ, das weiß ich, aber das ist die Ecke, aus der ich komme. Manchmal sind ja alle gewaltvollen Kinder und Jugendliche ja total froh, wenn es ganz viele Pädagoginnen und Pädagogen gibt, die super bemüht sind und immer irgendwelche Szenarien lostreten. Aber lass uns bitte, und ich sag bitte, weil ich weiß, das braucht 10 Sekunden drüber nachdenken. Lass uns bitte regelmäßig uns selber feedbacken, ob ich an dem Punkt bin, wo ich es wirklich noch realistisch handeln kann, oder darf ich, und das ist wirklich eine Einladung, das ist ein Darf, oder darf ich wirklich sagen, das ist nichts mehr, was ich handeln muss. Das ist nichts mehr, was ich handeln muss. So, denk da bitte mal ganz, ganz heftig drüber nach. Wow. So, es kann sein, dass die Folge hochspannend für dich war. Es kann sein, dass hier 2, 3 irritierende Ansätze drin sind, weil mir das Thema Gewalt einfach so wichtig ist. Nicht, weil ich es cool finde, sondern weil ich bei Gewalt jemand bin, der sehr zackig ist. Für mich gibt's bei Gewalt keine Ausprobierphase. Es gibt kein "wir gucken mal". Es gibt kein "ach ja, da reden wir mal drüber". Das gibt's bei mir nicht. So, und das ist super wichtig nochmal an der Stelle. Ich weiß gar nicht, wie oft ich heute schon so super wichtig gesagt habe, aber es ist halt wichtig. Es braucht Menschen, die konsequent sind. Das heißt aber nicht, dass es Menschen braucht, die strafen. Es braucht keine Menschen, die gewaltvoll jetzt dem Ganzen gegenüberstehen. Es braucht keine Menschen, die jetzt respektlos werden, sondern es braucht jetzt an der Stelle entschlossene, wertschätzende, respektvolle, liebevolle, aber klare Pädagoginnen und Pädagogen, die das vielleicht genauso wie ich als No-Go-Area verstehen. Gewalt ist eine No-Go-Area. So. Ich freue mich, wenn du mir für diese Podcast-Folge eine kleine Bewertung schreibst. Ich würde mich unfassbar doll darüber freuen, wenn dir dieser Podcast gefällt und du ihn vielleicht bewerten möchtest, wenn du den Podcast sehr, sehr gerne in deiner Instagram-Story teilen möchtest, weil du denkst, ey, das ist eine Mega-Folge, das hat gerade super gut getan, einfach mal eine Bestätigung zu bekommen oder einen neuen Impuls zu bekommen. Wenn du mit dieser Folge kritisch umgehen möchtest, schreib mir sehr gerne. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer auch nach dieser Folge gutes Umsetzen, lass dich nicht ärgern und schon gar nicht von mir. Tschüssi!
Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf raphaelkirsch.com.